tat er für dich, o Haupt voll Blut und Wunden. Er wurde für uns geschlagen, für uns gemartert, für uns hingerichtet, für uns und nur für uns. Nicht wegen ihm. Er hat keine Schuld auf sich geladen, aber für uns ist es geschehen. Mein Thema ist auch Golgatha und ich möchte bei Golgatha verweilen, denn das ist der Ort, wo ich Frieden bekomme, wo ich Heil bekomme, wo ich Rettung bekomme, wo ich Leben bekomme. Golgatha, das war eine klare Zulassung Gottes, kein Unfall, keine Panne. Dort, Golgatha wurde schon längst, lange vorher festgelegt. Ich denke nur, als Adam und Eva sündigten, sie bekamen die Verheißung von Golgatha. Und dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst die Schlange ihm in die Ferse stechen. So, und dann passiert es Stück für Stück. Gott hat alles geplant und Gott hat es gewollt. Golgatha ist also Gott gewollte Sache. Ich danke, Herr Jesus, dir, dass du für mich so viel getan hast, dass du dich aufgeopfert hast, dass du dich erniedrigt hast, dass du Menschengestalt angenommen hast, dass du mitgelitten hast, mitgebüßt hast und damit wir leben und ewiges Leben haben. Ich danke dir, Herr, dafür von ganzem Herzen. Es gibt zwei Texte im Alten Testament, die die Kreuzigung Jesu genau beschreiben und erklären. Also im Neuen Testament wirst du nur Beschreibung von außen, von Beobachtern sehen. Aber im Alten Testament, das ist Jesaja 53 und Psalm 22, diese zwei Bibelabschnitte. Und ich möchte dir empfehlen, lies heute, wenn du nach Hause kommst und ein bisschen Muße hast, lies diese zwei Abschnitte, Jesaja 53 und Psalm 22. Und dort wird beschrieben, dort wird erklärt, was am Kreuz passiert ist, wie das alles vor sich gegangen ist. Das war die Bibel Jesu. Und Jesus hat am Kreuz, als er starb, Psalm 22 gebetet. Und in dem Augenblick, während der Priester das Opferlamm, das dieses Kronopfer brachte, in dem Augenblick schrie er, es ist vollbracht. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und gerade dadurch wurde das Opfer des hohen Priesters zunichte gemacht. Plötzlich zerreißt der Vorhang entzwei und alle gucken, was ist da passiert. In diesem Moment ist der Vorhang zerrissen und Menschen, die im Heiligtum waren, plötzlich sind sie im Allerheiligsten. Sie sehen den Opferaltar, sie sehen diese Bundeslade. Jesaja 53 beschreibt uns dann, wie die Leiden Jesu genau waren, was genau passierte, Jahrhunderte vorher. Also Psalm 22 ist mehr als 1000 Jahre vorher geschrieben worden und hier Jesaja 53 auch einige Jahrhunderte vor dem Ereignis. Also es ist ein gottgewolltes, gottgeplantes Unternehmen gewesen. Jesus hat diese ganze Geschichte hautnah durcherlebt und durchgemacht für mich, damit wir wissen, das hat er getan und damit wir dankbar sind, damit wir ihn anbeten können. Hegel hat einmal gesagt, das Kreuz ist die Achse der Weltgeschichte und der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Das ist das Kreuz. Hier scheiden sich die Geister. Jesus erlebte die Passionsgeschichte und was er dort erlebte, lesen wir im Neuen Testament in den Evangelien. Und was die Erlösung bedeutet, liest du in den Briefen. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Durch ihn haben wir Frieden. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Durch ihn sind wir Kinder Gottes. Und wir bleiben Kinder Gottes und niemand kann uns das nehmen. Er wurde für mich geschlagen und gemartert als Stellvertreter, als Prügelknabe. Und du sagst ja, was ist ein Prügelknabe? Wir kennen heute nicht mehr Prügelknaben. Gewisses gibt in unserem Sprachgebrauch, aber im Altertum, Mittelalter ganz besonders, wenn der Prinz was zu Schulden kommen ließ, hat man einen Prügelknaben gesucht und der wurde dann anstatt des Prinzen verprügelt. Das ist der Prügelknabe und Jesus ist solch ein Prügelknabe für dich und mich geworden. Er wurde für dich gemartert an deiner Stelle, damit du Frieden hast. Natürlich hat der Junge das gesehen, der Prinz gesehen. Papa, nicht so stark oder Henker oder wer das auch immer ausgeführt hat, nicht so streng, aber der Junge hat geschrien, gebrüllt und so wäre es dir gegangen für diese Strafe, was du jetzt hier eingebrockt hast. Er wurde für uns als Geisel genommen, stellt sich zur Verfügung und sagt, ich gehe hin, um die Menschen zu befreien, denn der Teufel hat die Welt fest in seiner Hand und ließ sie nicht los. Er ist der große Räuber, der große Dieb, der große Mörder und Jesus sagte, ich befreie die Menschen. Ich tue mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Die Menschheit, ja, sie konnte sich selbst nicht mehr erlösen. Sie haben genug Opfer gebracht. Wenn ich dran denke, im Tempel tausende und abertausende Tiere wurden geschlachtet. In der Passionszeit, gerade hier beim Passamal in diesem großen Fest in Jerusalem. Flavius schreibt, dass etwa 250.000 Lämmer geschlachtet worden sind. Kannst du es vorstellen? Die Leviten, die haben in drei Schichten geschlachtet, 9 Stunden lang. Das Blut ist geflossen, den Kidron-Tal hinab. Also, es muss also was Furchtbares gewesen sein. Und endlich hört die ganze Tierschlachterei auf. Jesus hat ein Ende gemacht. Tiere müssen nicht mehr leiden. Warum auch immer. Denn die Tiere haben nicht gesündigt. Die Tiere haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Die Tiere sind nicht schuldig. Jesus hat den Schluss gemacht. Auch die Natur ist erlöst worden durch das Leiden Jesu. Kein Tierchen muss mehr geopfert werden. Nicht einmal eine Turteltaube. Jesus, er ist gekreuzigt worden und er muss wiederkommen, um jetzt den Sieg einzuholen. Die Kreuzigung hat uns individuell, jeden Einzelnen für sich erlöst. Also wir nehmen diese Erlösung jetzt ganz persönlich an, aber wir sind noch nicht als alle, als die Menschheit, als Ganzes erlöst worden. Die Wiederkunft Jesu wird den Sieg vollends vollenden. Und deshalb, von der Kreuzigung bis zur Wiederkunft Jesu spielt sich die ganze Heilsgeschichte ab. Das ist der Tag des Herrn. Der Tag, wo Jesus gerichtet wurde, wo Jesus dann den Sieg erringt und wo er dem Teufel ein Ende für alle Zeit macht. Er hat den Teufel besiegt, das war Golgatha, aber der Teufel wird jetzt hinausgejagt und die Erde floh und es wurde ihr keine Stätte gefunden. Jesaja 53, er ist um unsere Missetat willen verwundet, wurde wegen unserer Sünden zermalmt. Weißt du, was das zermalmt ist? Zerbrochen bis ins Tiefste. Ein Mann, der suchte Frieden mit Gott und war zutiefst über seine Sünden beunruhigt, hat plötzlich einen Traum. Träume sprechen manchmal große Wahrheiten aus und Gott redet auch durch Träume. Und dieser Mann hatte einen Traum. Er sah Jesus, wie er von Soldaten brutal ausgepeitscht und zusammengeschlagen wurde, wie er auf dem Boden liegt, wie er sah seinen Rücken voller offenen Wunden, die Haut schälte sich ab. Also so träumt er, dieser Mann. Und als der Peiniger noch einmal zuschlagen wollte, den letzten, den 40. Schlag, dann stellt sich plötzlich jemand den Soldaten entgegen und man sieht das Gesicht des Soldaten und er ist erschüttert. Es ist sein Gesicht von dem Träumenden. Er schlug Jesus. Er hat ihn so zugerichtet. Und er wollte noch den letzten Stoß, den letzten Todesstoß dem Herrn Jesus geben. Er war so erschüttert, schweißgebadet, wacht er auf und sagt, Jesus, ich habe dich zusammengeschlagen. Meine Sünden haben dich fertig gemacht. Meine Sünden haben dich zermalmt, zerbrochen. Schweißgebadet, er wird bewusst, meine Schuld, mein Verbrechen, meine Vergangenheit, meine Geschichte hat dir das alles zugefügt. Und er ist zusammengebrochen und hat gebetet und hat endlich mal Frieden, aufgrund des Traumes Frieden mit Gott bekommen. Für mich hat er das getan. Er hat sich schlagen lassen und ich bin derjenige, der einfach draufgehauen hat. Meine Sünden haben das getan. Jesus litt und starb, um meine Sünden zu büßen. Er war der Prügelknabe und ist dieser Prügelknabe geworden. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Jesaja 53, Vers 6. Und der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Nicht nur von einem, sondern von uns allem. Es ist schon schlimm, wenn du Schuld von dir selber tragen musst oder noch für jemand anders mitbüßen musst, aber von der ganzen Menschheit. Wir haben jetzt mittlerweile 7 Milliarden Menschen. Und alle, die hier gelebt haben, er lud auf ihn die Schuld von uns allen. Karfreitag war der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit. Durch das Opfer Jesu ist aber für uns auch gleichzeitig der größte Sieg aller Zeiten zustande gebracht. Eigentlich, am Karfreitag hat man gemischte Gefühle. Soll man heulen oder soll man Halleluja schreien? Gemischte Gefühle, weil beides wurde errungen. Wir haben gesiegt auf der einen Seite, es ist vollbracht. Und auf der anderen Seite das Schlimmste, was je passieren konnte, das ist ihm zugefügt worden. Er, Gott, wurde verwundet für mich, für meine Übertretungen. Es ist unglaublich, was dort passierte. Jesaja 53, Vers 1. Wer glaubt unsere Botschaft? Wer nimmt unsere Botschaft wahr? Es ist ja unglaublich. Das hat er für mich getan, überhaupt voll Blut und Wunden. Es ist unfassbar, was Gott ihm zugemutet hat. Wenn Gott uns einmal nur die Augen öffnen würde, wie jetzt in diesem Lied von Paul Gerhardt, der könnte 20 Strophen schreiben und wir wären immer noch nicht fertig. Und wir wären immer noch nicht am Ende, was er alles so aufgerollt hat, aufgedeckt hat. Seine Schmerzen müssen qualvoll gewesen sein. Gerade in Sachen Kreuzigung Jesu und so weiter hat ein Mediziner sich Gedanken gemacht oder ein ganzes Team von Medizinern und untersucht. Sie müssen auch furchtbar gewesen sein. Jesus lehnte jede Betäubung ab. Und er wollte pur, hautnah es durchleben und erdulden. Ganz bewusst hatte die Sünden auf sich genommen. Es müssen qualvolle Schmerzen gewesen sein. Die Haut schält sich ab. Ärzte sagen, also das war das Schlimmste, was ein Mensch je durchleiden kann. Und dann die Kreuzigung selbst, die Nägel durch die Hände beim Hauptnerv. Das sei schon, wenn uns der kleine Finger irgendwo eingeklemmt ist, wie das uns wehtut. Man muss vorstellen, hier durch den Hauptnerv geht der Nagel durch, an den Beinen, an den Händen. Und dann vorher im Garten Gethsemane, schwitzte Wasser und Blut. Er erlebt einen intensiven Stress. Also sie haben dieses ganze Geschehen um Jesus beobachtet und versucht herauszufinden aus der Medizin. Er sagt, es ist Wahnsinn, was dieser Mann erduldet hat. Wahnsinn. Er wurde ausgepeitscht, gnadenlos. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist auch das sehr Interessante. 39 Schläge. Für jede, Wissenschaftler haben festgestellt, für jede Krankheit gibt es eine Wurzel und es gibt eigentlich nur 39 Wurzeln von Krankheiten. Und deshalb auch diese Stelle, dass es so harmonisiert und übereinstimmt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Eigentlich müssen wir nicht mehr die Schmerzen tragen, die hat er schon getragen für uns. Er wurde geohrfeigt. Ja, das war nicht das Schlimmste. Aber das Schlimmste war, dass man eigentlich meine Dornenkrone aufsetzte und dann mit dem Stock auf den Kopf schlug. So wird uns berichtet. Und muss vorstellen, diese Dornen, die gehen in die Knochen, ins Gehirn. Jesus weigerte sich, schmerzstillende Lösung zu nehmen. Er wollte bewusst für uns leiden. Das war ein bewusster Akt Gottes. Diese Tortur wird uns dann in Psalm 22 beschrieben. Das ist ein prophetisches Gebet. Es beschreibt detailliert den Tod des Messias. Und das am Kreuz betet er, Psalm 23, er meditiert, während er stirbt, während er leidet, er meditiert darüber. Und dann heißt es dort, als eine Menge von wütenden Spötter Gott beleidigte. Also der Teufel beleidigte Gott. Das war eine Beleidigung Gottes. Nicht nur, dass er litt, er wurde sogar beleidigt. Eine ganze Meute, Barbaren. Eine römische Kreuzigung dauerte normalerweise 9 Stunden. Also wenn einer gekreuzigt wurde, der hing 9 Stunden am Galgen oder am Kreuz, also am Kreuz und einfach als Schauspiel, jeder soll sehen, was er verbrochen hat und er soll richtig leiden für seine Sünden. Aber Jesus ist innerhalb von 3 Stunden gestorben. Keine 9 Tage, wie die normale römische Kreuzigung vorgesehen hat. Jesus Sturz war in wenigen Stunden vorbei. Und dann passierte, als er ausrief, es ist vollbracht. Für 3 Stunden verdunkelte sich der Himmel und es gibt keine Sonnenfinsternis 3 Stunden. Praktisch, selbst die Sonne, das vollkommenste Wesen, was wir als Menschen kennen, dreht sich weg und sagt, ich möchte das nicht ansehen, wie der Sohn Gottes, selbst das Licht, selbst das Leben, wie er stirbt. Für 3 Stunden dreht sich die Sonne weg. In Psalm 22, Vers 31, das wird dann berichtet, wie das nacheinander passiert. Und dann in Jesaja 53 wird die Erlösung vorausgesagt, wie das, er nimmt alles auf sich. Wir dachten, seine Sünden wären eine Strafe für unsere Sünden. Aber nein, er wurde für uns zerschlagen, für uns verwundet, für unsere Sünden. Er wurde geschlagen, damit wir Frieden hätten. Er wurde ausgepeitscht, damit wir geheilt werden. Das alles für uns. Das war der Plan Gottes für seinen Knecht. Für seinen Knecht, diesen glorreichen König, den Herrn aller Herren. Jesaja 53, das ist gegen jeglichen menschlichen Stolz. Weißt du, Gott erniedrigt sich, lässt sich hinwerfen, er bricht zusammen, unser Herr Jesus Christus. O Haupt voll Blut und Wunden, denk drüber nach. Es gab nichts Majestätisches, etwas Glorreiches an Jesus. Er wurde zerschunden. Und jetzt pass auf, das wärst du und ich, das wäre mit uns passiert. Wir hätten einen Tritt nach dem anderen bekommen und wären in der Hölle geflogen. Aber das tat er für dich und mich, damit uns das nicht passiert. Er war der Prügelknabe für dich. Wir denken großartig, ach, was wir für Menschen sind, wir haben Strafe verdient. Wir sollten eigentlich auf die Knie gehen und heute Jesus danken für die Erlösung. Und nicht irgendwie denken, ja, das habe ich gemacht, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe Jesus angenommen. Nein, du hast es jetzt erst begriffen, was es bedeutet dir. Er wurde der Verachteste, er hat sich mit dir abgegeben, mit als Sünder, hat sich unter allen Sünden gestellt. Wenn irgendeine Sünde ausgerufen wurde, ich habe es getan, hat er gesagt. Hat sich zu allen Sünden, die überhaupt als ein Mensch tun kann, die Menschheit tun kann, die 7 Milliarden nur heute tun könnten, für alle Sünden stellt er sich zur Verfügung, sagt, war ich melde mich frei, freiwillig, ich gehe in die Bresche. Er wurde also dieser Prügelknabe. Jesus wusste nichts von einer Sünde, heißt es, und wurde zur Sünde gemacht. Sünde war für ihn ein Fremdwort. 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit erlangen würden und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er wurde von Gott zur Sünde gemacht. Nicht die Juden haben Jesus zur Sünde gemacht, nicht die Römer haben Jesus zur Sünde gemacht, nicht mal du, sondern Gott hat es zugelassen, dass er der Mann ist, der als Prügelknabe sich uns zur Verfügung stellt. Er. Und du stehst da und sagst, danke, Jesus. Ist das nicht Hohn? Ist das nicht Spott? Weißt du, wir sollten weinen. Und Jesus sagt, weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Er ist von Gott zur Sünde gemacht. Wir sollten eigentlich über unsere Situation weinen. Er ließ sich töten. Weißt du, Gott weiß nichts vom Tod und er lässt sich töten, damit wir eine neue Daseinsform, eine neue Existenz bekommen. Es war für ihn eine Form des Verzichts. Nehmt mein Leben, ich gehe jetzt. Ich bin bereit, alles für euch zu tun, damit wir als neue Menschen leben können, mit Hoffnung, mit Zuversicht. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt, um damit die Herde am Leben ist. Ein Bild ging vor vielen Jahren durch die Weltpresse. Da brannte ein Stall. Also als Schuppen ist abgebrannt worden. Und dann hat man eine Mutter, also eine Henne gefunden und unter ihren Flügeln waren junge Küklein, die kamen hervor. Die Henne ist verbrannt, aber die Küklein haben sie überlebt. Und so ist Jesus. Er ging in den Riss, damit wir überleben. Verstehst du? Er langt ins Dornengestrüpp, um rauszuholen und Dornen zerstechen seinen Kopf. Verletzten ihn. Er wurde verletzt an Händen, Füßen. Dornen ein Zeichen des Fluches. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen, hat Gott zu Adam gesagt. Und jetzt wird Jesus der Dornenkönig, gekrönt von Dornen. Keine Krone aus Gold und Edelsteinen, Dornenkrone trägt er. Jesus ist in allem uns gleich geworden, wurde an den Stellen, die nicht bedeckt waren, verwundet, an Händen, Füßen, Haupt und der Brust, damit wir durch seine Wunden hier an diesen Stellen heil werden. Paulus kam zum Glauben an Jesus, als er erfuhr, dass er Jesus verfolgt, dass er Jesus so zusetzt, indem er den Gläubigen so zusetzte. Man versteht das Evangelium nicht, es sei denn, Gott öffnet uns die Augen, Gott begegnet uns. Saul, Saul, Matutis, Matutis, oder nimm deinen Namen, warum verfolgst du mich? Warum bist du gegen mich? Warum nimmst du mich nicht an? Warum akzeptierst du mich nicht? Warum willst du mich nicht haben? Ich habe doch alles für dich getan. Jesus, ich muss vorstellen, Jesus hat nicht viel gesagt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nur ein paar Worte. Seine Wunden sprechen eine Sprache für sich. Seine Wunden sprechen klarer als irgendwelche Worte. Graf Zinzendorf ist in Louvre in Paris, macht mit seinem Vater eine Besichtigung, die wunderbaren Gemälde und so weiter, und die begucken das alles. Und dann steht er vor dem Bild des Gekreuzigten und unten seine kleine Inschrift und sagt, Papa, was steht da unten? Und unten stand, das tat ich für dich und was tust du für mich? Der Gekreuzigte, das tat ich für dich. Gott ist ein leidender Gott. Und mit ihm leidet die ganze Schöpfung, sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Und Gott hat sich in Leiden uns offenbart. Gerade in dieser Situation am Karfreitag war die größte Offenbarung der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, dass es hier passiert. Gott ließ sich verletzen an Händen, hat seine Hände verbrannt, sich verwundet, als er dich und mich retten wollte. Wenn du die Wunden Jesu sehen könntest, kommt es gleich zum Glauben. Als Thomas Jesu Wunden sah, fiel er auf die Knie und sagte, mein Herr, mein Gott. Jesus wird wiederkommen. Und er wird wiederkommen, um der ganzen Welt zu zeigen, als der Erlöser, und wird sagen, schaut her, das sind meine Hände. Er wird auf dem Ölberg treten, so heißt es in meiner Bibel, und alle Augen werden ihn sehen. Er hat der Rücken ist geheilt, die Wunden, die Prellungen sind alle vorbei, die blauen Flecken sind alle vorbei. Aber die Hände, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Und das wird für die Juden ein Schock sein, der größte Schock, dass das Judentum je erlebt. Da war Holocaust noch gar nichts, da waren die Pogrome noch gar nichts. Die werden in Boden versinken. Das haben wir ihnen angetan. Die Römer, die werden in Boden vor Schande und Schmach versinken. Das haben wir getan. Und all diejenigen, die Jesus nicht angenommen haben, das hat er für mich getan und ich habe an ihn nicht geglaubt und nicht glauben wollen. Wir sehen immer den durch Worten. Und wenn wir den sehen und erblicken, wenn wir anbeten, weißt du, das wird er in der Ewigkeit behalten. Jedes Mal, wenn er dich segnet, und das ist das Geheimnis des Segens. Du siehst diese Wundenmale, sein Stigma. Die sind da, die tun ihm nicht weh. Aber er zeigt, wenn er dich segnet, du bist das dank der Gnade Gottes. Niemand darf sich rühmen. Niemand darf sich was einbilden. Mein Herr und mein Gott, du verfällst in Anbetung. Jesus ist auferstanden und seine Wunden sind immer noch da. Und immer jedes Mal, wenn er dem Gottesdienst begegnet, wenn er da ist, wo zwei oder drei zusammenkommen, immer wenn er seine Hände zum Segnen, zum Helfen, zum Heilen, zum Befreien ausstreckt, siehst du, nur dank diesen Wunden bist du das, was du bist. Kannst das werden, was du werden möchtest. Seine Wunden sind Ausdruck seiner Liebe. In diesen Händen bist du geborgen. Mit diesen Händen hat er die Hölle geplündert. Mit diesen Händen hat er dich aus dem Sumpf und Dreck dieser Welt herausgezogen. Er zeigt uns seine Hände, mit denen er uns erlöste. Er zeigt uns seine Hände, mit denen er uns ans Ziel bringt und gebracht hat und bringen wird. Er zeigt uns seine Hände, mit denen er uns führt. Diese Hände, diese durchbohrten Hände. Wenn das nicht passiert wäre, wir hätten keine Hilfe von oben, von Gott. Diese Hände haben uns Gott bewiesen, diese durchbohrten Hände. Mein Gott und mein Herr. Ich denke, es ist großartig, was der Thomas dort erlebte und zum Glauben kam. Er zweifelte und wir zweifeln vielleicht auch noch. Ja, ist das wahr? Ist das wahr? Ist das biblisch? Ist das eine Verheißung Gottes? Stimmt das? Kann ich mich auf das verlassen? Sieh die Wunden Jesu. Steh mal vom Kreuz. Wir wollen nicht katholisch werden. Aber die Katholiken haben den Kreuzgang. Weißt du, dann verinnerlichen sie bei jeder Station, was da alles passiert ist, was der Herr alles getan hat, was dort geschehen ist. Versuch auch einmal in deinem Leben, lies die Evangelien und geh mal so einen Kreuzgang durch. So, und verinnerliche dich. Das tat er für dich. Als Jesus sein Leiden erduldet, sein Leib diesen schrecklichen Zustand voller Wunden, Striemen, blass, Blut überströmt und so weiter, als er das alles hinter sich hatte, es ist getan. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und diese Wunde behält er als Denkmal, als Zeichen für alle Ewigkeit. Das ist geschehen. Auch wenn Gott andere Sachen im Himmel macht und so weiter. Wenn die Engel ihn angucken, sie sehen immer ständig diese Wunden für uns. Jesus hat nicht die Engel erlöst, sondern er hat Menschen erlöst, wie du und ich. Damit wir selig sein können. Seine Wunden sind in seinem Leib eingraviert. Und deshalb heißt es auch im Römer 8, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Weder Tod noch Leben, gegenwärtiges noch zukünftiges, noch sonst irgendeine andere Kreatur. Er hat es getan für uns. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 heißt es, und er ist das Sühnopfer für alle unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Hör mal. Nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Einer der Soldaten stieß die Lanze in Jesu Brust und sogleich floss Wasser und Blut aus der Seite. Und das ist nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Überleg einmal, für deine Kinder, Kindeskinder, Kinder, Kinder, Kindeskinder. Und können wir es noch weiter fortfahren? Er tat das alles für dich. Und sein Blut spricht besser als das Blut der Opferlämmer. Wie verhältst du dich, wenn du jetzt Jesus vor dir vergegenwärtigst, oh Haupt voll Blut und Wunden? Hast du schon mal Jesus gesehen, den Gekreuzigten gesehen? Er strahlt. Er ist Herrlichkeit. Aber es wäre all das nicht denkbar, nicht möglich, wenn Karfreitag nicht vorher passiert wäre. Durch Jesus ist die Welt mit Gott versöhnt. Es gibt keine Grenzen. Der Vorhang ist zerrissen. Plötzlich kannst du mit Gott reden. Papa, Vater, unser beten. Plötzlich hast du Gemeinschaft mit Gott. Was für ein Vorrecht. Jetzt haben wir Zugang zu Gott. Der Vorhang geht auf und du bist sofort im Schlafzimmer Gottes. Wenn du es so vorstellst. So fein, so kindlich, so menschlich. Der Vorhang ist zerrissen. In den Briefen erfahren wir, was wir durch sein Leiden bekommen haben, was er für uns errungen hat, was wir uns aneignen können. Lies die Episteln, lies die Briefe der Apostel, besonders des Apostel Paulus. Weißt du, er weiß es. Ich war der größte Sünder, ich bin ganz tief gefallen, aber Gott hat mir so Gnade erwiesen. Dann wirst du das plötzlich schätzen, was du alles hast. Manche lesen nur die Psalmen. Es ist schön und gut, dass du die Psalmen liest, aber lies mal auch die Episteln, was dir zusteht, dank der Erlösung, dem Werk Jesu Christi. Hiob, Kapitel 16, Vers 19, eine schöne Passage. Sieh, auch jetzt noch ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Weißt du, Gott war im Himmel, Jesus ist im Himmel und jetzt ist dein Zeuge im Himmel. Das, was du durch Jesus alles hast, das gehört dir. Jesus ist unser Zeuge, ist unser Fürsprecher. Sein Gesicht, schau dich an, liebevoll und gütig. Vor Gott werden die Toten eines Tages auferstehen und plötzlich werden die Menschen, alle Welt, die werden plötzlich vor Gott treten müssen und keiner wird ausweichen können. Und dann wird es nur eine Frage geben, hast du Jesus angenommen oder nicht? Deshalb auch das schöne Lied, Peter, was du ausgesucht hast. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Der muss nicht den Vater unser auswendig lernen, du musst nicht die Bibel gelesen haben, du musst nicht in die Kirche gegangen sein, du musst nicht getauft worden sein, alles ist wichtig und gut, aber auf das alles kannst du verzichten. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Plötzlich, so wie die Leute, die alten Israeliten, die von feurigen Schlangen gebissen worden sind und sterben mussten und wahnsinnige Schmerzen erlitten haben. Sie haben nur das Zeichen, das Moses erhöhte, in der Wüste angeguckt und sie sind heil geworden. Du verstehst das Geheimnis nicht. Ein Blick auf Jesus rettet dein Leben. Nur ein Blick, nur ein Stoßgebet. Herr, hilf! Und du erlebst die größten Wunder. Er ist unser Zeuge im Himmel. Er ließ sein Leben für uns. Er ist unser Stellvertreter. Du musst dich nicht mehr leiden. Jesus wurde auf allen Ebenen verwundet. Er wurde am Leib, an Seele verwundet, am Geist verwundet. Sogar seine Kleider riss man vom Leib. Muss vorstellen, die Schande und dann so ein Kasperles Mantel aufgesetzt. Weissage. Seine Ämter wurden verspottet. Damit du diesen Spott nicht mehr erdulden musst. Damit du nicht dich schämen musst, damit du nicht nackt und bloß und jämmerlich vor Gott treten musst. Für dich ist das geschehen, wer Jesus am Kreuze erblickt. Jetzt kannst du ein erfülltes Leben leben. Einfach im Vertrauen Jesus anschauen und mehr der Gnade Gottes, der Kraft Gottes fließt in dein Leben hinein. Überall erfährst du plötzlich nur Güte und Barmherzigkeit, wenn du Jesus anschaust. Überall gehen die Türen auf. Du sagst, ja, aber das ist nicht so reell bei mir. Pass auf, es braucht seine Zeit, denn das, was Jesus auf Golgatha getan hat, ist nicht für heute und jetzt und hier, sondern für die Ewigkeit. Aber wenn du die Ewigkeit in dir hast und die Ewigkeit kennst und den Zugang zur Ewigkeit hast, plötzlich lebst du die Ewigkeit hier wieder aus. Die meisten Leute denken, Erlösung, das ist jetzt für hier, heile mich, Herr, und so weiter. Nein, die Heilung passiert zuerst in der Ewigkeit, im Jenseits. Dort im Unterbewusstsein, dort geschieht die Wiederherstellung. Und dann von dort aus nimmst du diese Dinge und du überträgst auf heute, jetzt und hier. Die meisten säumen das Pferd von hinten auf. Aber du musst lernen, das Leben von der Ewigkeit her sehen. Jesu Kreuz, diese Kreuzigung, Golgatha, ist von Ewigkeit her von Gott vorausgesehen gewesen. Schon bei Adam und Eva, David, Psalm 22, Jesaja 53, sieben Jahrhunderte vorher, bevor das alles passierte, war alles genau beschrieben von der Ewigkeit her. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, du musst nur glauben. Aber wie macht man das? Glaube ist nicht jedermanns Ding, sagt man oft. Aber du darfst nur bitten, Herr, ich möchte Jesus sehen. Herr, wenn es alles wahr ist, was der Pastor hier sagt und was die Bibel sagt, was die Christen sagen, was die Kirche sagt, egal welche Kirche. Ich bin eigentlich Gott dankbar für alle Kirchen. Ich bin Gott dankbar für alle Kirchen, denn überall wird die Wahrheit proklamiert. Auch wenn es in der katholischen Kirche die Prozession stattfindet, diese verschiedenen Stationen. Was glaubst du, das ist so wichtig. Die Welt würde das nicht erfahren. Die Freikirche, ich weiß es nicht, die bringen das sowas nicht zustande. Was die katholische Kirche zustande bringt, als Institution. Gott hat ein Schauspiel gemacht aus den ganzen Fürsten, Mächten und Gewalten. Und sie müssen ihm dienen, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen dienen. Sogar Antichristen müssen Gott dienen. Antichristen. Und Gott benutzt alles. Denk nicht, dass Gott die Dinge nicht gebraucht. Gott gebraucht sogar die Ungläubigen, so Atheisten gebraucht er, um seinen Namen groß zu machen. Und da wird geredet, geschrieben, gesendet, gefilmt. Ich denke, dass dieser Film, die Passion, der hat so viele Menschen ans Kreuz gebracht, Menschen bewusst gemacht, was das Kreuz Jesu war. Wenn auch nicht alles so ganz exakt ist, aber was ist exakt? Was ist perfekt? Es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt. Alles ist nur Stückwerk. Aber Gott versucht mit dem und Gott versucht mit jenem, Gott versucht mit so vielen kleinen Dingen, uns ein Bild von Jesus zu vermitteln. Er hat die Leute angenommen, dieser Jesus am Kreuz, die gar nicht beachtet waren, verachtet waren. Der Schächer zum Beispiel, der lästerte. Kannst du vorstellen, der Mann lästert noch vor 5 Minuten und plötzlich kehrt er um und sagt, du, was ist deine Schuld? Ich bin Sohn Gottes. Dann sagt er, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und von einem Augenblick, das ist Bekehrung, das ist keine große Prozedur, das ist nur ein Ruck. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt der Herr Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber da war vom Paradies nichts da. Seine Knochen wurden gebrochen. Hier, am Kreuz. Vom Kreuz wurde er nicht runtergeholt. Der ging nicht auf deine grüne Weide irgendwo. Im wunderbaren Garten. Nein, er wurde zerschunden, klein gemacht, zerhackt. Und dann, aber in der Ewigkeit, oh, er steht neben Jesus. Und wenn du zum Herrn Jesus eines Tages kommst und in den Himmel kommst, dann wird der Schächer der Nächste sein, der neben Jesus steht und sagt, ja, guck mal, du hast noch vor ein paar Minuten gelästert und jetzt bist du neben Jesus und du drückst ihm die Hand und sagst, hallo. Wir werden erstaunt sein, wer alles im Himmel ist. Die, die du dort im Himmel suchst, wirst du nicht finden. Und die, die du dort nicht suchst unter Umständen, die werden an erster Stelle stehen. Warum? Weil plötzlich im letzten Moment, im letzten Augenblick, plötzlich kapiert jemand, geht Licht auf, Gott öffnet die Augen. Und dem Schächer wurden die Augen geöffnet. Nur von einer Sekunde auf die andere. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist Golgatha. Ich bin begeistert von Jesus. Er nimmt mich ernst. Er fühlt mit mir. Er versteht mich seitdem. Er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten und mit unseren Problemen. Er weiß, was es ist, verletzt zu werden, verachtet zu werden, beleidigt zu werden, fertig gemacht zu werden. Er weiß es, was es ist, ausgenutzt zu werden. Er weiß es, was es ist, verwundet zu werden. Er weiß es, was es heißt, in Stich gelassen zu sein. Von allen guten Geistern verlassen, von seinen besten Freunden, von einen seiner Mitarbeiter verraten zu werden, verlassen von seinen Kollegen. Er weiß das alles. Und deshalb, er versteht dich. Deshalb, du kannst keinen besseren Freund mehr finden als Jesus. Er ist, der voller Liebe da ist, der mitfühlt. Nehmt mich, sagt er, und lass diese gehen bei der Verhaftung. Nehmt mich und lasst diese gehen. Das ist, was da wirklich passiert ist auf Golgatha. Dort im Garten Gethsemane fängt die Erlösung an, als er sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Nehmt mich. Deshalb hat mein Leben jetzt auch eine ganz neue Qualität durch Jesus Christus. Ich habe ihn aufgenommen und jetzt fange ich, indem er in meinem Leben hineinkommt, all das, was in meinem Leben vermurkst war, aufzuarbeiten. Stück für Stück. Aber das zuerst einmal die Erlösung. Was nützt es? Du fängst dann irgendwie dich zu verbessern, zu heiligen und so weiter. Aber deine Seele ist nicht gereinigt und deine Seele und dein Geist ist nicht geheiligt. Zuerst muss im Himmel was passieren. Dein Name muss im Buch des Lebens eingetragen werden. Sonst ist alles für die Katz. Die ganze religiösen Aktivitäten kannst du alle vergessen. Aber wenn plötzlich du weißt, mein Name ist im Buch des Lebens, wegen mir ist Jesus in diese Welt gekommen. Er hat mich erlöst. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Das, was wir alles haben, das findest du in den Briefen der Apostel. Er rechnete die Sünde nicht mehr zu. Und jetzt versuchst du, wo du falsch gemacht hast, falsch reagiert hast, falsch gehandelt hast, wieder gut zu machen. Das ist die Folge der Erlösung. Nicht der Anfang. Niemand wird erlöst, wenn er sich mit seinem Nachbar versöhnt. Niemand wird erlöst, wenn er da irgendwie ein Opfer bringt. Aber wenn du Jesus akzeptierst und dann anfängst, aufgrund dessen, weil mir vergeben wurde, vergebe ich auch. Weil ich geliebt worden bin, liebe ich auch. Weil ich getragen wurde, trage ich auch. Und dann wird alles aufgearbeitet. Die Probleme, die Störungen, die in meinem Leben irgendwo eingetreten sind. Vieles werde ich nicht aufarbeiten können, muss ich auch gar nicht. Denn Jesus hat auch Sünden gebüßt, die ich nicht aufarbeiten kann und lösen kann, Probleme, die ich nicht lösen kann. Auch die hat er uns besiegelt. Schluss. Gott will damit nichts mehr zu tun haben. Es ist vorbei. Denk an diese Geschichte, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Und dann fragt er, wo sind deine Ankläger? Und die Frau sagt, da ist niemand mehr da. Dann sagt, und auch ich verdamme dich nicht. Das ist das Geheimnis der Erlösung. Und auch ich. Da gibt es Ankläger, die können dich anklagen. Sünden, die du begangen hast und nicht mehr wieder gut machen konntest, die klagen dich vielleicht womöglich noch an. Aber die sind alle gegangen und müssen alle gehen. Und dann auch ich verdamme dich nicht. Es gibt keine Schuldzuweisung mehr. Oder wenn es auch welche gibt, die musst du gar nicht mehr ernst nehmen, denn die sind alle bezahlt. Alle deine Rechnungen, deine Schulden, Gott gegenüber, nicht den Menschen gegenüber. Da musst du noch ein bisschen arbeiten. Aber Gott gegenüber ist alles bezahlt. Du bist mit Gott versöhnt. Jesus ist so ein Blitzableiter Gottes geworden. Der ganze Zorn Gottes prallt runter und es wird alles abgeleitet. Der Zorn Gottes ist abgeprallt an Jesus. Vater, er ist nicht mehr schuldig. Wir brauchen diese Versöhnung für unsere Lebensgeschichte, für unsere ganze Lebensführung, wie wir gelebt und gewandelt haben. Und das Kreuz ist die Versöhnung für alle unsere negativen und auch positiven. Denn wer weiß, was das Gute auch wirklich gut ist? Wer kann das dir sagen? Das Kreuz ist die Versöhnung für alle Lebensereignisse, Lebensumstände und Lebenserfahrungen, für alle Schicksalsschläge. Weißt du, alles, was in deinem Leben eingetreten ist, vergiss es, das Kreuz deckt alles zu. Ist unsere Sünde blutrot, soll sie schneeweiß werden. Weißer wie Wolle sogar. Gott bringt durch den Tod Jesu alles in Ordnung. Alles in Ordnung, was Generationen vermurkst und versaut haben. Das Kreuz löst alle Dauerkonflikte aus der Vergangenheit. Alles, wo du dich festgelegt hast und dachtest, was wäre richtig und was doch falsch und ungerecht. Wir merken es hinterher oft, dass es alles verkehrt war, was wir gemacht haben. Obwohl wir so fest waren, denken an Saul von Tarsus. Er dachte, er dient Gott. Und dann, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er wurde für uns verwundet, damit wir nicht mehr in der Ewigkeit leiden müssen. Dass wir vor Gott stehen können mit einem reinen Gewissen. Die Bibel sagt, selig sind die, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und du darfst, Gott sei Dank, heute ein reines Herz haben. Als wenn du noch nie gesündigt hättest, noch nie einen dummen Gedanken im Kopf gehabt hättest, noch nie gelogen hättest, noch nie ein Gesetz gebrochen hättest. Denn die Gesetze, die geben uns keine Lösung. Die sagen, das ist falsch und das sollst du nicht machen. Aber Jesus löst das Problem, indem er das Gesetz erfüllt. Und den Inhalt in das Gesetz hineinbringt. Leben. Die gestörte Gottesbeziehung ist durch Jesus Christus wieder gut gemacht werden. Die Brücke ist gebaut werden. Der Wackelkontakt ist aufgehoben worden. Und jetzt kannst du plötzlich über deine Probleme sprechen. Weißt du, die Sünde ist bezahlt, die Sache ist ans Licht gekommen, Jesus hat gelitten. Und jetzt kannst du einfach über deine Fehler offen reden. Du musst dich nicht schämen. Ja, weißt du, das haben wir getan und jenes haben wir getan und das ist passiert. Es ist alles geklärt zwischen dir und Gott. Es ist alles bereinigt zwischen dir und Gott. Es ist alles in Ordnung gebracht zwischen dir und Gott. In dem Moment, wo der Mensch sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, passiert das Wunder der Erlösung. So einfach. Aber wir machen es so kompliziert, weil wir denken, wir müssen religiös werden. Vergiss die Religion. Gott sei mir Sünder gnädig. Erbarm dich meiner. Herr, rette mich. und du bist freigesprochen, bist schuldlos. Und wo sind jetzt deine Ankläger? Und jetzt kannst du dank Jesus endlich mal, wenn du Sündenvergebung hast, und das ist das große Wunder, in dem Augenblick, wo du reinen Tisch gemacht hast vor Gott. Du musst nicht warten, bis du stirbst. Viele Leute, vor gar nicht so langer Zeit ist jemand gestorben und ich habe ihn begleitet und hat die Frau nachher angerufen, er hat einen klaren Tisch gemacht am Todesbett. Verstehst du, es ist schön, wenn du das noch schaffst am Todesbett. Die meisten schaffen es nicht. Noch den Kollegen, mit dem er im Streit auseinandergegangen ist, noch angerufen und sich entschuldigt und gesagt, bitte vergib mir. Aber bei vielen klappt es nicht mehr. Aber in dem Moment, wo du dein Leben Jesus auslieferst, bringst du alles in Ordnung, klar, Chef, machst du es. Und dann, erst wo das passiert, dann kannst du wieder deine Berufung ausleben. Kannst du deinen Schöpfungsauftrag erfüllen. Erst dann kannst du dein Erbe antreten. Erst von Golgatha herkommend, wenn du weißt, mir sind meine Sünden vergeben, der Schuldbrief, der für mich sprach oder gegen mich sprach, ist zerrissen. Dann musst du nicht mehr über deine Probleme sprechen, dann fängst du über deine Lösungen zu sprechen. Beginnst total ganz anders denken und dann kommt der Heilige Geist und der hilft noch deinen Schwachheiten. Seit Golgatha, und Geschwister, das ist für mich so groß, seit Golgatha lebe ich ein anderes Leben. Seit Golgatha. Weißt du, da habe ich Kontakt mit der unsichtbaren Welt, kann mit Engeln mich unterhalten und kann Gott bitten, Herr, sende einen Engel, der mir zur Seite steht, der für mich streitet, der mir hilft. Und ich erfahre immer wieder die Wunder Gottes. Seit Golgatha gibt es kein Misstrauen zwischen mir und Gott. Auch wenn ich Gott manchmal nicht verstehe. Und ich muss euch ehrlich sagen, in vielen Punkten verstehe ich Gott nicht. Mein 30 Gramm Hirn fasst nicht den, der das Universum hält. Aber ich kann glauben, kann wissen, er hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Er ist der Herr des Universums. Und da ist nicht Misstrauen. Und dann weiß ich, es wird alles einmal gut werden. Wenn ich einmal bei Jesus bin und seit Golgatha bestimmt nicht mehr das Gesetz, du sollst nicht, 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 du sollst nicht und du sollst. Dieses Gesetz bestimmt mich nicht mehr. Mich bestimmt das Gesetz der Liebe Gottes. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann deine Nächsten wie dich selbst. Dann hast du alle Gebote, die es je gegeben hat und gibt, erfüllt. Dann kannst du leben, wenn das Gesetz der Liebe da ist. Natürlich, die meisten können das nicht. Die sind noch zu stolz, sie müssen von diesem hohen Ross runter, damit sie lieben können. Viele sind nur eigensüchtig, dein Ego muss gekreuzigt werden. Viele sind nur zum Kreuz gekommen, bewundern und staunen das Kreuz an, aber das Ego ist noch nicht gekreuzigt. Ich, 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 ich. Und so schießen sie immer hoch. Ich. Aber wenn dein Ego gekreuzigt ist, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist noch Schnuppe. Egal, was passiert mit mir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das Letzte. Und das reicht mir schon aus. Dann siehst du plötzlich alles mit ganz anderen Augen. Geschwister, ich weiß es nicht, wie es bei euch war, bei eurer Bekehrung. Aber als ich Christ wurde, plötzlich die ganze Welt war ganz anders. Ihr habt die Menschen ganz anders, mit ganz anderen Augen gesehen. Die Bäume. Ihr habt plötzlich gesehen, die Bäume. Und ich habe mich sogar bei Bäumen entschuldigt. Ich habe manche Bäume so eingeritzt und eingekerbt. Und dann stand ich da und habe gesagt, Baum, was habe ich getan in meiner Unwissenheit? Ich habe dich verletzt. Aber plötzlich habe ich ein ganz anderes Verhältnis zur Natur. Ein Mensch, der sich richtig bekehrt, der die Liebe Gottes erlebt, der ist auch ganz anders zu den Tieren. Hält nichts mehr von Stierkämpfe und Hahnenkämpfe. Und so weiter. Das ist alles Tierquälerei. Gott hat uns die Tiere gegeben als Hilfsmittel, als Freunde, aber nicht zum Quälen. Weißt du, das ist also plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu der Schöpfung, zum Kosmos insgesamt. Dann kommst du, wenn du dann die Berge siehst und alles, du siehst, wie klein wir sind und wie groß doch Gott ist. Das ist ganz anderes Auge. Weißt du, die Bekehrung, wenn du Gott erblickst und den Zugang zu Gott bekommst, plötzlich siehst du alles mit ganz anderen Augen? Die Sonne leuchtet dir viel heller. Und du hast Zugang zum Schöpfer und zu der Schöpfung dadurch. Denn du bist durch Christus zum Vater gekommen. Und damit löst du die natürlichen Probleme und die irdischen Probleme. Dann beginnst du zu haushalten. Dann versuchst du gerecht zu sein. Und korrekt. Und dann mit göttlichem Elan, weißt du, wenn du Jesus begriffen hast, mit göttlichem Elan legst du auf Kranke die Hände. Eigentlich, was soll das? Aber die an mich glauben, sagt Jesus, auf Kranke werde ich die Hände legen und der Glaube und mein Name wird die Menschen heilen. Du lebst mit göttlichem Elan. Du lebst wie Gott. Denn du hast Zugang zu Gott, bist Teilhaber Gottes geworden. Du vertreibst Dämonen. Weißt du, wenn du einmal Jesus erlebt hast am Kreuz, dort hat er die Hölle besiegt. Ich werde morgen Abend werde ich über die Wahrheit sprechen, wie der Satan erfährt. Jesus stieg hinab an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen. Nur noch der Antichrist, der falsche Prophet und der Teufel und seine Dämonen und sein ganzer Anhang, die sind dort unten. Aber die, die an Jesus geglaubt haben und er glauben wollten, denn er hat den Geistern gepredigt. Steht in der Bibel, liest die Bibel. Es ist nicht, keine Irrlehre. Liest die Bibel. Und er hat das Gefängnis gefangen genommen. Wer raus will, kommt schnell mit. Und er hat massenweise Leute rausgeführt. Denn es war, in Jerusalem wurden plötzlich Heilige gesehen, die gelebt haben und die haben die Heilige erkannt. So, mit göttlichem Elan vertreibst du die Dämonen. Weg mit euch, ich will damit nichts zu tun haben. Und die Geister müssen gehorchen. Die müssen gehorchen. Und mit göttlichem Elan lebst du, wenn die Dinge plötzlich auf dich rankommen, fürchtest dich nicht. Und du beginnst ein Leben mit Autorität, weil er gesiegt hat. Seit Golgatha gilt in dir ein neues Gesetz, eine neue Weltordnung. Seit Golgatha lebst du nach neuen Lebensvorschriften und neuen Voraussetzungen. Seit Golgatha passiert alles nach neuen anderen Spielregeln. Du kannst jetzt plötzlich ganz anders denken. Du wirst nicht mehr fremdbestimmt. Jetzt beginnst du plötzlich, du kennst Jesus. Und du weißt, was Jesus ist. Er beugte sich nicht, er kapitulierte nicht. Golgatha ist auch ein Zeichen. Jesus hat auf stur geschaltet. Er hat beim Herodes nicht geantwortet. Und hat nicht kapituliert vom hohen Priester. Er ging seinen Weg geradeaus. Und du lernst plötzlich, dein Leben zu gestalten anhand von Jesus und seinem Vorbild. Jetzt hat nur noch Gott in deinem Leben was zu sagen. Der Heilige Geist. Jetzt wirst du von Gott beachtet und von Gott anerkannt. Plötzlich stehst du in einem Verhältnis zu Gott, in einer Beziehung. Jetzt wirst du von Gott ernst genommen. Du musst nur ein bisschen meckern. Du musst dich nur ein bisschen aufregen. Du musst nur ein paar Worte sagen. Und plötzlich reagiert der Himmel. Du musst nur einen Wunsch äußern. Ich weiß nicht, wenn du richtig mit Gott stehst, wenn du einen Wunsch Gott äußerst, passieren die Dinge. Da musst du gar nicht groß beten. Weißt du, dann lernst du eine andere Form des Gebetes. Es ist nicht nur betteln, sondern du hast Zugang zum Vater. Golgatha geschah und ist ein Werk Gottes. Dort passierte die Generalamnestie für alle Welt. Wie ich vorhin gelesen habe, alle Welt soll kommen und soll begreifen. Golgatha ist eine Liebestat Gottes gewesen für mich und dich und uns. Ich spreche immer für mich, weil ich ein Egoist bin. Ich will es haben. Herr, ich. Und was die anderen... Weißt du, mich macht eines traurig, dass so wenig Menschen begreifen, was Golgatha wirklich ist. Dass sie Golgatha nicht akzeptieren. Das macht mich so traurig. Das macht mich so traurig, dass so viele einfach das Kreuz meiden. Die wollen die Segnungen haben, aber die wollen nicht sich auseinandersetzen mit dem, was geschehen ist. Dort auf Golgatha hat Gott einen Blutsbund mit uns geschlossen. Dort hat er sein Blut vergossen für dich und mich. Ein Blutsbund. Und Bünde werden immer mit Blut geschlossen. Seit Golgatha geht überall Gott mit uns mit. Du musst nur ihn bitten, ihn anrufen, ihn suchen. Und du wirst ihn finden. Wo du hingehst, will er auch hingehen. Wo du bist, will er auch sein. Was du durchmachst, macht er auch durch. Und dank Jesu, dank dem, was auf Golgatha passiert, gibt es einen Anfang mit Gott, einen Anfang ohne Ende. Nicht ein Ende ohne, oder ein Anfang mit Ende. Nein, ein Anfang ohne Ende. Du lässt dich auf etwas ein, auf ein Abenteuer, auf eine Reise, unendliche Reise. Eine unendliche Geschichte beginnt in deinem Leben, indem du dich auf Jesus einlässt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Ich lade dich ein, diese Liebestat Gottes zu respektieren, zu akzeptieren, zu schätzen, viel mehr dafür zu danken. Wir danken viel zu wenig für Golgatha. Und deshalb, wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern in wenigen Minuten. Und wir werden dieses Mahl feiern. Und Jesus sagt, das Brot brechen und aus diesem Kelch trinken, das tut zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt. Wir gedenken an Jesus Sterben. Und wisst ihr, Jesus hat sein Leib vorausgabt, bevor er zerschunden und gekreuzigt wurde. Er hat schon vorher sein Leib gebrochen und seinen Jüngern gegeben. Und er ist mitten unter uns. Jesus ist unter uns. Weißt du, wenn du das begreifst, wir verkündigen sein Tod, wir verkündigen seine Erlösung, wir verkündigen seine Liebe. Und wenn du das annimmst und sagst, ja Herr, du musst nicht viel sagen. Du musst nicht viel sagen. Diesen Krümel musst du nur nehmen. Auch den Kelch musst du nur trinken. Und das Blut des Lammes reinigt dich. Das Blut ist stärker wie Wasser. Und wir sind jetzt durch das Blut erlöst, das Blut Jesu Christi. Nicht mit Gold und Silber und den Schätzen dieser Welt. Du könntest alles aufbieten, was diese Welt hat, und du kannst doch nicht erlöst werden. Hast doch nicht Frieden. Irgendwas ist da, was noch fehlt. Aber seit Jesus da war, seit Jesus das Werk vollbrachte, du musst nur ihn akzeptieren. Und das ist dieses Bindeglied da, das dich mit Gott verbindet. Und dieses Bindeglied fehlt den meisten Menschen, nämlich Jesus Christus. Und vielleicht kennst du noch Leute, die Jesus noch nicht kennen. Bring sie her, lad sie ein, erzähl ihnen von Jesus, mach ihnen Jesus schmackhaft, sei nicht so eklig, dass die Leute sagen, nein, so wie der oder wie die ist, möchte ich nicht sein. Sei nett und freundlich und lieb, dass sie Geschmack bekommen und sagen, Mensch, ich möchte auch so sein und auch das haben, was die haben. Wir sollen ein lieblicher Geruch Jesu Christi sein. Die beste Reklame für Jesus. Und weißt du, was die beste Reklame für Jesus ist? Fröhlich, dankbar, hingegeben, liebevoll. Liebe ist das größte Zeichen, das Markenzeichen des Himmels, des Universums. Nicht Gesetze, Liebe. Und dann plötzlich spüren die Leute, da ist Liebe. Einer nimmt den anderen an, einer schätzt den anderen, einer akzeptiert den anderen. Ich fand es von dem Papst jetzt neulich, was er getan hat, der ist am grünen Donnerstag ins Gefängnis gegangen, Jugendgefängnis, und hat 12 Jugendlichen die Füße gewaschen. Verstehst du? Finde ich toll. 12 Kriminellen im Jugendgefängnis und dabei noch einer Muslimin die Füße gewaschen. Verstehst du? Das ist Liebe. Ich finde es, was der macht, ist es okay. Ich kann nicht seine Religion akzeptieren, aber was er macht, ich finde es toll, ins Gefängnis gehen. Weißt du, wir würden nur Heiligen die Füße waschen und da würde man noch genau untersuchen, bist du koscher? Aber der geht ins Gefängnis zu den Kriminellen und wäscht ihnen die Füße. Geschwister, das ist Liebe. Das ist Liebe. Nicht zu den Heiligen zu gehen da oder den Scheinheiligen. Zu den Kriminellen, zu den Ausgestoßenen, zu den Verachteten, zu den Armen, zu den Aussätzigen, zu den Kranken. Das ist Liebe. Und Gott will, dass wir diese Liebe, die er uns gegeben hat, dass wir weitergeben. Und wir können auch aus anderen Religionen was lernen, Leute. Deshalb habe ich auch das zitiert hier mit dem Papst. Also lasst uns Vorbilder sein. Wir sollen sogar fleißiger und eifriger und brenner sein, wie die alle miteinander. Wie die ganze katholische Kirche. Wir sollen so liebevoll sein und keine Grenzen mehr kennen. Denn Gott hat die Grenzen überwunden. Es gibt keinen Mann, keine Frau mehr. Es gibt keinen Jude, keinen Grieche mehr. Oder Amerikaner oder Deutscher oder Zyper, Zypro, wie heißen diese Leute? Grieche. Verstehst du? Die gibt es nicht mehr. Wir sind alles Brüder und wir leiden mit unseren Geschwistern und Freunden und Mitmenschen. Für alle Welt ist die Erlösung geschaffen worden. Und nicht nur für die Weißen und nicht nur für die Deutschen und nicht nur für die Religiösen. Für alle Menschen. Verstehst du das? Für alle Menschen? Für alle Menschen? Kannst du Amen sagen? Amen. Bist du einverstanden? Lass uns aufstehen. Peter, du hast bestimmt noch ein Lied. Und dann gehen wir zum Abendmahl über und wollen das Brot miteinander brechen und aus dem Kelch trinken und Jesu Tod verkündigen, bis dass er wiederkommt.